Willkommen bei Stolz und Ballmann, dem Podcast von und für Herzensmenschen. Dr. Anke Ballmann, Entwicklungspsychologin, und Claudia Stolz, Familientherapeutin, teilen Ein- und Aussichten über Gott und die Welt, die inspirieren und stärken. Fühl dich eingeladen, das Schöne im Leben zu sehen und zu teilen. Shine on!
Hallo liebe Claudia.
Hallo liebe Anke, schön dich zu hören. Was machst du gerade?
Du, ich sitze am Schreibtisch, nehme einen Podcast auf.
Ach.
Ach. Ich wollte mal was anderes sagen. Und ich gucke wieder raus auf die Bäume. Hier regnet es ja seit Tagen wie in Strömen. Und ich bin ja in der Augsburger Gegend und da sind ja ganz viele Überschwemmungen gerade. Also nicht lustig.
Oh ja. Ja. Also das hören wir gerade hier in den Medien immer. Mhm. Wir haben es hier in Nordrhein-Westfalen nicht ganz so schlimm, aber es ist auch so ein Dauerregen. Wir bekommen hier ganz viel von den Landwirten mit, wie schlecht die Situation aussieht, dass die Kartoffeln jetzt schon faulen und ja wirklich alles dramatisch.
Es ist wirklich dramatisch. Also ich mag Regen total gern und ich habe mich die ersten paar Tage wahnsinnig gefreut, gerade wenn man dann so durch den Regen im Wald geht, da ist so still und es ist niemand da, weil die meisten Menschen mögen nicht in den Wald gehen, wenn es regnet. Aber so ab Tag 3, wenn es dann langsam losging mit den Nachrichten auch, von wegen wie viel Überflutungen. Und es ist ja wirklich tragisch hier. Aber gut, das ändern wir nicht. Auch da können wir nur schauen, dass wir uns gegenseitig unterstützen.
Ja,
und es funktioniert, glaube ich, auch wirklich gut. So Nachbarschaftshilfen und natürlich die ganzen THW, Feuerwehr, Polizei, die sind ja alle im Einsatz.
Und wir schicken zumindest hier aus der Mitte Deutschlands ganz, ganz viel Kraft runter. Mhm. Aber das soll ja heute nicht unser Podcast-Thema sein, wenn auch sofort, man spürt sofort die Emotion mit diesem ganzen Thema. Und da sind wir auch sehr bei den Menschen, die das wirklich betrifft, also die es hautnah betrifft, und wünschen an dieser Stelle viel, viel, viel Kraft und unterstützen da, wo wir unterstützen können. Genau. Ja. Du bist also zu Hause.
Ich
du
bin
bist
zu
nicht
Hause.
Unterwegs.
Nein.
Und
ich sitze
genießt.
Hier. Ja, ich genieße das. Ja, das genieße ich wirklich sehr. Genau. Du, auf unseren letzten Podcast kamen ein paar Hörerinnenmeldungen.
Ja.
Und es wollte jemand zum Beispiel hat geschrieben, dass sie immer wieder schockiert ist von viel Nichtwissen in pädagogischen Kreisen, also auch von ausgebildeten Pädagoginnen, Erzieherinnen, Kinderpflegerinnen, wem auch immer. Und dass sie sich gar nicht erklären kann, wie sowas passieren kann, dass Menschen zum Beispiel praktisches Beispiel war, ein 6-jähriges Mädchen, das wieder einnässt, wird von einer Kollegin praktisch, es wird dem Kind unterstellt, dass es zu faul ist, um auf die Toilette zu gehen. Mhm. Müssen wir, glaube ich, gar nicht groß drüber reden. Haltlose Behauptung. Für mich schon wieder auch eine sehr gewaltvolle Behauptung und eine Demütigung natürlich. Die sagt es dem Kind selbst.
Und absolut.
Und es gab eine Frage, nee, das war gar keine Frage, das war eher so eine Anmerkung von wegen, wie denn das ist mit Kindern, die sich sehr anpassen und wo praktisch die Menschen in den Kitas auch denken, läuft doch ganz wunderbar. Darüber würde ich ganz gern sprechen mit dir heute. Aber wir hatten ja mal ausgemacht, dass wir uns Fragen stellen am Anfang. Jetzt habe ich völlig vergessen, mir eine Frage zu überlegen. Hast du eine? Irgendwas Spontanes?
Ja, ich habe eine Frage. Ich würde aber gerne ganz kurz zusammenfassen, dass wir halt heute, dass es ein bisschen ein Anschluss ist an den letzten Podcast, weil einfach ganz viele Rückmeldungen kamen und halt Fragen gestellt wurden. Und dass wir dieses brisante Thema vom letzten Jahr, dass wir da noch etwas intensiver drauf eingehen. Ja, auch letztem Jahr, eigentlich ist es ja ein ständig aktuelles Thema. Es wird ja immer darüber gesprochen, dass wir gleich noch intensiver darauf eingehen. Und gerade diese Anpassungsfähigkeit der kleinen Menschen, also eines Kindes, und wie schnell daraus auch eine Überschätzung der Fähigkeiten resultieren kann und warum. Aber zunächst einmal, das hat ja ganz, ganz viel mit Haltung zu tun. und mit Werten, die wir halt so haben, wie wir Kinder betrachten. Mhm. Bei all dem pädagogischen Wissen, das wir haben, ist ja am Ende des Tages die Haltung wichtig und die Werte. Und da würde mich mal interessieren, Anke, was sind denn deine zentralen Werte?
In Bezug auf Kinder oder insgesamt in Bezug auf mein Leben?
Ich würde sagen, insgesamt auf dein Leben, weil Ich glaube, dass das gar nicht so arg zu trennen ist. Also Welche Werte sind zentral? Mhm. Und dann eben ja klar auch, wie manifestieren die sich dann eben auch in deinem Verhalten?
Okay, keine einfache Frage. Und ich muss sagen, meine Werte ändern sich auch. Mhm. Nicht wöchentlich, aber ich würde sagen, in jedem Lebensabschnitt waren bei mir schon bestimmte Werte, haben sich Prioritäten einfach verändert. Meine drei größten, weil drei so eine schöne Zahl ist. Ich glaube, auf Platz 1 steht bei mir Spiritualität. Finde ich für mich ganz, ganz wichtig, weil ich mich einfach ein Stück weit auch durch mein Gottvertrauen definiere und mich wirklich behütet und beschützt fühle. Ist für mich ganz wertvoll, so durchs Leben zu gehen. Daraus folgt Wert Nummer 2, das ist Dankbarkeit. Ich habe in meinen Augen unendlich viel Grund, für Dinge dankbar zu sein. Und damit meine ich gar nicht mal so die großen Dinge, wobei die sind auch groß für mich. Ich freue mich jeden Abend, wenn ich mich in ein sauberes, wohlriechendes Bett legen kann. Ich freue mich jeden Morgen beim Duschen, dass Wasser in verschiedenen Temperaturen aus meiner Leitung fließt. Dass ich diese normalen Dinge im Alltag, die sind für mich nicht selbstverständlich. Ich freue mich darüber, dass ich gesund bin und dass ich sehen kann und dass ich spazieren gehen kann, dass alles das einfach möglich ist. Mein dritter Wert ist Kreativität. Hängt auch mit Dankbarkeit und Spiritualität zusammen. Und Kreativität meine ich gar nicht mal nur jetzt im gestalterischen, künstlerischen Bereich, da auch. Sondern ich bin so dankbar, dass ich immer wieder Ideen habe. Egal, was passiert im Leben, egal, wie dramatisch auch alles war, es ist mir immer irgendwas eingefallen, wie ich mit den Dingen umgehen kann. Und das ist auch einer meiner größten scheinenden Momente in meinem Leben. Und alle diese drei Werte, ja, die wirken sich natürlich auch direkt auf die Arbeit mit Menschen in jeglichem Alter aus und auch mit meinem Umgang mit Menschen. Ich kann zum Beispiel, dafür bin ich dankbar, ich kann Menschen sein lassen, einfach wie sie sind. Ja. Deine Werte, Claudia?
Ja, die will ich jetzt auch wissen. Ich bin jetzt noch abgetaucht in deine, weil ich kenne dich ja jetzt schon ein bisschen, noch nicht so wahnsinnig, wahnsinnig gut, aber konnte das absolut fühlen und spüre das auch bei dir und finde dann, also da strahlt ja auch immer diese Positivität, die du hast, aus. Also bei aller Klarheit, die du in Themen hast, spüre ich immer die Positivität und die Hoffnung. Na, und die Dankbarkeit, also das spürt da, also man spürt das zwischen den Zeilen.
Das ist mir auch ganz wichtig. Also für mich ist Klarheit eine ganz bedeutende Angelegenheit und ich versuche dann immer so diplomatisch, wie es nur geht, zu sein. Das gelingt mir nicht allzu oft. Nur ich denke, was mit Sicherheit mitschwingt, ist die Haltung dahinter. Und ich glaube einfach, dass wir allen Grund zur Hoffnung haben. Ja. Und zwar in jeder Hinsicht. Und also ich kann mich an einer Hoffnung sehr, sehr festhalten und ich bin einfach davon überzeugt, dass wir Menschen so mächtig sind, wenn es um Veränderungen geht und wenn wir uns einsetzen, dass wir ganz, ganz viel bewirken können.
Ja, definitiv. Und dass wir den Mut haben. Ja. Und da sind wir auch bei meinem ersten zentralen Wert, auch Spiritualität. Ich glaube, das verbindet uns auch. In keinster Weise irgendetwas Dogmatisches, aber der Glaube ist auch etwas, was mir sehr viel Kraft gibt, sehr viel Haltung und sehr viel Vertrauen, weil ich weiß, dass ich nicht fallen kann, beziehungsweise nicht verlieren kann, weil egal was ist, ich glaube, du hattest das letztens auch mal so schön gesagt, wir fallen nicht tiefer als in Gottes Schoß. Ich weiß, dass diese ganzen Begriffe und alles, was so um Glauben und Gott und so ist, dass das immer viele Irritationen hervorruft. Das weiß ich, das kenne ich auch aus meinem Umfeld. Mhm. Und ich bin ganz sicherlich keiner, der damit irgendwie hausieren geht oder sonst etwas. Es tut mir einfach gut. Mhm. Es hat mir in meiner Kindheit gut getan. Da war ich sehr angebunden an die Kirche und auch an das ganze Prozedere, auch dieser Zusammenhalt, auch in meiner Jugend. Und auch immer wieder verbunden mit dem, dass ich gut bin, so wie ich bin. Und das ziehe ich aus meinem Glauben. Mhm. Was für mich ein ganz wichtiger Wert ist, ist zu wissen, dass Menschen gut sind. Also egal was ist, egal was ein Mensch macht, ich glaube, ich kann ganz gut hinschauen, dass das, was da gerade getan wird, nicht getan wird, um mir zu schaden. Ja. Jetzt kann man natürlich auf die ganz große Bühne gehen, auf politische und keine Ahnung, da will ich aber gar nicht hin, sondern lass uns mal im Zwischenmenschlichen bleiben und lass uns das vielleicht auch sogar auf die Arbeit mit Kindern runterbrechen. Ja. Ich habe da, glaube ich, auch einen sehr guten Lehrer gehabt, dadurch, dass ich einen geistig schwerstbehinderten Bruder habe, also ich habe ihn ja immer noch, aber als er klein war, hat er mir beigebracht, dass Dinge, die er tut, die in mir große Verwirrung hervorrufen, dass ich weiß, er hat sie nicht getan, um diese Verwirrung in mir hervorzurufen, sondern dass er dafür eben seinen guten Grund hatte. Ja. Und je mehr ich das verstanden habe, und diesen Blick habe ich auch auf Menschen. Also manchmal stehe ich auch wirklich naiv vor Menschen, die sagen mir dann irgendetwas und dann höre ich das und sage so, okay, ich würde jetzt gerne verstehen, was ist denn deine Intention, dass du das so fühlst und mir so entgegenbringst? Mhm. Und das ist etwas, was ich sehr, sehr spannend finde. Und ich finde Vergebung sehr wichtig. Mhm. Ich finde Vergebung sehr wichtig, nicht im Sinne von, ach ja, ist alles nicht so schlimm, was du gemacht hast, sondern im Sinne von, ich bin nicht mehr im Groll mit dir. Na, also auch so auf Geschichten von Eltern, ne, was haben die vielleicht gemacht und so. Ich weiß ganz klar, welche Dinge mich wie in meinem Leben begleitet haben. Aber mir hilft es sehr, an den Punkten das auch loszulassen. Und das meine ich mit Vergebung. Und auch Vergebung mir gegenüber, dass ich ganz lange an gewisse Dinge geglaubt habe und mich dadurch kleiner gemacht habe, als ich bin. Und mir auch dafür zu vergeben, das ist für mich auch etwas ganz, ganz Wichtiges.
Ja, total spannend. Sehe ich ähnlich. Ich denke dann aus dem Dankbarkeitsblickwinkel wieder, wo ich mir denke, es ist einfach alles, was passiert. Ich habe in jeder Tat, in jedem Moment auch die Möglichkeit, was zu lernen und sei es, den Umgang damit zu lernen und den Blickwinkel auch wieder zu verändern. Das ist ja auch einer der Gründe, warum es diesen Podcast gibt, weil wir einfach darüber viel geredet haben, von wegen, ich kann die Dinge immer aus mehreren Perspektiven anschauen.
Und ich weiß auch, dass das viele Leute piekst, wie ich immer so gerne sage. Mhm. Ich bin auch schon mal darauf hingewiesen worden, dass das sehr verletzend bei Menschen ankommen kann, zu sagen, ich habe ja auch die Wahl, wie ich Dinge sehe. Weil mir dann unterstellt wurde, dass ich vielleicht noch nie schlimme Dinge erlebt habe, wo ich dann sage, ich habe einfach nicht die Wahl. Und ich will um Gottes Willen keinem irgendein Leid absprechen.
Ja.
Nur nach einer gewissen Trauerzeit oder nach einem gewissen, das ist jetzt in meinem Leben, habe ich die Wahl, auf die Dinge zu gucken. Und mir wurde auch, als ich das in meinem öffentlichen Kontext gesagt habe, wurde mir vorgehalten, dass man ja zu einer Mutter, die ein Kind mit Behinderung hat oder mit besonderen Bedürfnissen hat, dass man der ja nicht sagen kann, sie hat die Wahl.
Also sie hat sicher nicht die Wahl, also wir alle haben nicht die Wahl, was uns im Leben passiert. Wir haben sicher Einfluss darauf, aber die Wahl haben wir nicht. Das wäre ja total herablassend und das kann ich sehr gut verstehen, wenn das jemand als verletzend empfindet.
Und so ist es definitiv nicht gemeint.
Nein, also ich glaube, ich verstehe dich da. Also ich wage zu sagen, dass ich verstehe, wie du das meinst. Ich glaube, es geht irgendwann darum, dass ich, egal was mir passiert, die Wahl habe, wie ich damit umgehe. Und das meinte ich mit Perspektivenwechsel. Und ich denke mal, wer hat die Wahl nicht? Ich gehe mal wieder zu den Kindern. Ein Kind hat die Wahl definitiv nicht. Ein Kind genau. ist im Prinzip davon abhängig, wie die Umgebung gestaltet ist und wird von allen Menschen, die mit den Kindern zu tun haben. Und da ist die Politik natürlich auch mit drin, die eine ganz, ganz große Verantwortung hat, wenn es um die Gestaltung von Umwelten geht. Und da sind die Eltern mit drin und da sind die Fachkräfte mit drin. Und ich glaube, man braucht einfach ganz viele Jahre Leben und viele, viele Vorbilder auch, um zu lernen, welche Wahlmöglichkeiten habe ich denn. Dafür bin ich zum Beispiel meiner Familie unglaublich dankbar. Wir haben das mag sich jetzt makaber anhören, ich meine das überhaupt nicht makaber, wir haben so einen entspannten Umgang mit dem Tod. Das ist der Tod darf bei uns so richtig dabei sein. Wir lachen auf jedem Geburtstag, weil wir uns immer schon gegenseitig erzählen, wer wie beerdigt werden will, was darf passieren, welche Lieder dürfen gespielt werden. Das führt uns jetzt zu einem ganz anderen Thema, das will ich gar nicht aufmachen. Ich will es einfach nur erwähnen, dass einfach für mich so Bereiche sind oder unser Familienhumor. Dafür bin ich so, so dankbar, dass ich das lernen durfte. Und ich wünsche einfach vielen Kindern, dass sie, müssen nicht diese Bereiche sein, aber dass sie mit Menschen umgeben sind, von denen sie viel lernen können im Sinne von, damit sie resilient werden können. Weil ich glaube, wir müssen, die Zeiten momentan sind so unsicher und machen so vielen Menschen so viel Angst. Vielleicht gerade Menschen, die vielleicht auch nicht so sehr vertrauen können, also einer höheren Macht, sprich in deinem und in meinem Falle, Gott, das gibt mir total viel Kraft, aber es gibt einfach Menschen, die haben das nicht und die würden vielleicht gerne glauben, können es nicht oder wollen es nicht. Und da ist es dann umso wichtiger, dass sie Chancen haben zu lernen, wie kann ich mit schwierigen Situationen umgehen. Und dafür brauchen wir jetzt immer wieder beim Thema, brauchen wir einfach Umgebungen für Kinder, in denen das möglich ist.
Und auch Umgebungen für Kinder, wo sich Menschen genau dessen bewusst sind. Und deswegen finde ich gut, dass wir über diese Dinge reden. Ich finde gut, dass wir in diese Dinge abtauchen. Ich finde gut, dass wir auch Beispiele bringen, auch aus unserem eigenen Leben. Weil eigentlich geht es ja immer darum, wie sind wir in der Lage, in akuten Situationen zu reagieren. Ich wollte noch mal ganz kurz, und dann würde ich das auch gerne abschließen, diese Wahlmöglichkeit. Ich bin ja, als ich so 10 Jahre alt war, habe ich diesen kleinen Bruder bekommen. Mhm. Und natürlich hatten meine Eltern nicht die Wahl, ob sie ein behindertes Kind bekommen oder nicht. Und wenn sie die gehabt hätten, dann hätten sie die sicherlich auch anders getroffen. Aber es war dann nun mal so. Ja. Was aber nicht mein Bruder hat für mich mein Leben so maßgeblich in die oder die Richtung gebracht, sondern der Umgang damit. Der Umgang und der Blick da drauf. Und da haben wir wieder die Wahlmöglichkeit. Es war so, dass mein Bruder immer als die große Tragödie gesehen wurde. Und erst viel später habe ich erfahren, durch andere Menschen, die auch Kinder hatten, die besondere Bedürfnisse hatten und damit anders umgegangen sind, die in einer Freude waren, die zum Beispiel Elterninitiativen gegründet haben, damit das Kind in die Betreuung kann, die irgendwas gemacht haben, die für die Geschwisterkinder gesorgt haben, dass die vielleicht mal alleine mit den Eltern in Urlaub fahren können und das Kind anders betreut wurde, die einfach einen anderen Blick hatten. Und das war für mich so ausschlaggebend. Da war für mich so ein Change. Es kommt darauf an, wie ich die Dinge sehe.
Ja, da haben wir den inklusiven Gedanken. Da geht es einfach darum, von wegen, es darf einfach jeder Mensch so sein, wie er ist. Egal, ganz was genau. ist. Und dann müssen wir das auch nicht immer differenzieren, von wegen, was kann der nicht. Egal jetzt Herkunft, Hautfarbe, Orientierung, völlig wurscht was. Einfach dieses, jeder ist gut, wie er ist. Und ich glaube, mit der Haltung, und ich glaube, das ist in erster Linie eine Haltung, können wir einfach auch viel friedlicher miteinander leben.
Und wenn wir das jetzt wieder runterbrechen auf, wir machen morgens früh die Tür in unsere Betreuungsräume auf und sind gespannt auf das, was kommt. Und jeder darf so sein, wie er ist. Genau. Und das, was ich an dem Tag für Herausforderungen erlebe, habe ich die Entscheidungsmöglichkeit, immer wieder zu gucken, wie komme ich in meine Kraft, damit ich den Kindern den Rahmen bieten kann, den sie brauchen. Und da sind wir bei der Frage unserer Zuhörerin, die sagte, Kinder passen sich ja Situationen an. Also Kind kommt in eine herausfordernde Familie oder lass uns mal im Kita-Kontext bleiben, kommt in die Kita und passt sich der Situation an. Oft ist es ja mehr Anpassung als tatsächlich Entwicklung.
Naja, und aber diese Anpassung ist natürlich wahnsinnig wichtig, weil ohne dass sich Kinder anpassen, sprich lernen, mit Situationen zurechtzukommen, würden sie ja nicht überleben.
Ja, absolut, das stimmt. Jetzt überlege ich mir nur gerade, wenn ein Kind lernt, mit Situationen umzugehen, die ihm aber nicht gut tun, wie zum Beispiel, es hat jetzt Angst, weil es gerade ein Kind ist ihm über die Füße gefahren mit einem Bobbycar. Und das kleine Mädchen hat sich sehr, sehr erschrocken und verharrt aber in ihrer Angst und sagt nichts.
Das passiert oft.
In dem Moment, das passiert sehr oft, kann ich auch sehr gut nachvollziehen. Ja. Aber was passiert dann im Kind?
Naja, das Kind lernt einfach nicht mit der Angst umzugehen. Das Kind lernt dann je nachdem zu erstarren oder davonzulaufen. Also die klassischen Reaktionen einfach, wenn eine Verletzung entsteht, und lernt aber nicht dieses mit dem Gefühl umzugehen. Und wenn sich das dann, wenn sowas ein paar Jahre passiert, und das passiert ja oft jahrelang, dann sind es halt Erwachsene, die zum Beispiel die Angst gar nicht wahrnehmen, ihre eigene. Und daraus entstehen ja wiederum Krankheiten, weil die Seele spricht ja schon über den Körper. Psychosomatik. Ja. Und das meine ich eben, deswegen ist dieses Anpassungsthema so ein ganz wichtiges. Vielleicht magst du bist da jeden Tag in der Betreuung, oder nicht jeden Tag, aber fast jeden Tag. Vielleicht magst du da noch was dazu sagen, auch so diese ganzen Themen wie frühe Selbstständigkeit. Das ist ja auch eine Form von Anpassung, wenn ich nicht mehr zeige, dass ich Hilfe brauche. Ich erlebe das im Kindergarten ganz oft, dass wirklich 3-, 4-jährige Kinder sich schon nichts mehr zutrauen. Da kommt bei einer Aufforderung, kommt als allererstes, das kann ich nicht. Wo ich mir denke, oh mein Gottes Willen, was ist denn passiert? Du bist 3 Jahre alt, Kind, und kannst allein diesen Satz schon aussprechen, kann ich nicht. Ne? Wo ist da der Mut geblieben? Wo ist die Lebendigkeit? Und
Das ist ja die höchste Form irgendwie des Hilferufes. Ich glaube, solange ein Kind noch einsteht für das, was es möchte, laut wird, rebellisch wird, Sachen umwirft, ein anderes Kind haut, beißt, schubst, schlägt, dann ist da noch ganz viel Lebendigkeit.
Das glaube ich.
Wenn ein Kind sagt, ich kann etwas nicht, das ist schon so die, also alleine, wenn man das ausspricht und sagt, also wenn man so merkt, ich bin wütend und ich haue und ich schmeiße da was um, wow, man spürt ja so regelrecht eine Kraft. Und wenn man dann jetzt sagt, ich kann das nicht, also ich spüre jetzt hier, nur wo ich es ausspreche, eine ganz, ganz große Hilflosigkeit. Und das sind eigentlich die Kinder, die dann nicht zu hören bekommen dürfen. Du bist schon groß genug. Du kannst das schon. Und dann bleiben wir eben jetzt so lange sitzen, bis du das geschafft hast. Du wirst ja wohl. Also das sind auch Dinge, die klingen in meinen Ohren. Die klingen, die klingen, die klingen. Und die klingen halt viel öfter als die Situation, wo sich dann eine Fachkraft daneben setzt und sagst, was brauchst du denn, damit du es schaffst? Das ist ein Satz, den habe ich in meiner ganzen Laufbahn vielleicht 3-mal gehört.
Ja,
und die anderen Sätze höre ich viel öfter. Mensch, du bist doch schon groß. Ach, du kannst das doch. Und jetzt haben wir das schon 10-mal geübt. Ich kann dir nicht helfen. Ich habe hier noch 10 andere Kinder. Wir wollen auch mal raus. Jetzt trödel doch nicht so. Das sind Dinge, die ich oft höre. Ja. Aber dass sich jemand daneben setzt und sagt, ich glaube schon, dass du das kannst, aber was brauchst du, damit du es kannst?
Ja.
Das höre ich sehr wenig.
Ja, und gleichzeitig sind das natürlich auch wieder Bedingungen, die schwierig sind, weil wenn zu viele Kinder mit zu wenig Menschen, betreuenden Menschen zusammen sind, dann ist die Zeit einfach nicht da, dass ich mich neben ein Kind
setze. Aber das darf ja keine Entschuldigung sein.
Ja, es kommt zusammen. Einmal ist es die Entschuldigung im Sinne von, es gibt halt dann doch mal wieder Rahmenbedingungen, die verschiedene Dinge nicht erlauben. Und dann kommt natürlich auch wieder die persönliche Haltung mit rein.
Ja.
Was ich auch ganz wichtig finde in dem Zusammenhang, wir haben ja nicht nur die Kinder, die sagen, was sie brauchen und zeigen, was sie brauchen. Wir haben ja auch die Kinder, die ganz stillen Kinder.
Ja, oder die noch gar nicht sprechen können, weil wir ja viel im U3-Bereich
Richtig.
Sind.
Richtig. Auch im U3-Bereich, auch im Kindergarten, die Kinder werden natürlich völlig übersehen, weil die, ich sage jetzt mal, die Lauten, die fordern ein, die Stillen, das sind oft die Kinder, von denen alle denken, alles in Ordnung. Und wenn viele Kinder, wenn du zu viele Kinder hast mit zu wenig Betreuungspersonal, Personal ist jetzt auch kein schönes Wort, mit zu wenig Fachkräften, dann ist es natürlich umso schwieriger, auch die stillen Kinder, dich derer anzunehmen.
Ja, das ist auch viel schwieriger, natürlich. Und es darf aber keine Ausrede sein, denn Dinge müssen sich genau dahingehend verändern. Und Fachkräfte dürfen das lernen, dass sie es sehen, weil es gibt ja so unglaublich viel Aufklärung auch, wie die Kinder zu Hause begleitet werden, ne? Dass wirklich auf ihre Bedürfnisse geachtet wird, dass auf die Sprache geachtet wird, dass sie verstanden werden und, und. Das kann aber an der Kita-Tür ja nicht an den Haken gehangen werden. Also ich kann ja nicht zur Kita kommen und sagen, all das, was mir wichtig ist zu Hause, bleibt jetzt hier in der außerfamiliären Betreuung draußen am Haken hängen.
Ja.
So, und das Kind friere ich jetzt ein für 6 bis 8 Stunden und danach hole ich das wieder alles auf. Das kann ja so nicht sein. Was wir ja wollen, ist, dass Fachkräfte das lernen und dass sie die Möglichkeit dazu bekommen, das zu lernen, die Rahmenbedingungen so werden, dass sie es auch leben können.
Genau.
Dass eine Fachkraft die Möglichkeit hat zu sagen, hey, in meiner Gruppe sind gerade 3 Kinder, die brauchen etwas mehr als es in normaler Zeit ist und dass ein Kindergarten in der Lage ist, sowas aufzufangen, dass nicht zu wenig Fachkräfte da sind, sondern dass man sagen kann, okay, ich stelle dir noch jemanden zur Seite. Ich weiß, wie utopisch das ist, aber ich rede jetzt von Bedingungen, wo ich sage, die müssten so sein, wo jemand zur Seite gestellt wird, damit die Fachkraft auf dieses Kind noch eingehen kann. Oder Tagespflegepersonen. Die müssen immer eine bestimmte Kinderzahl haben. Mhm. Nehmen wir mal an, ein Kind, also müssen ist auch relativ, aber nehmen wir mal an, ein Kind kündigt, beziehungsweise die Eltern kündigen den Betreuungsplatz, das Kind geht und die Tagespflegeperson sagt, boah, die Gruppe ist im Moment so, so anspruchsvoll. Mhm. Jetzt eine neue Eingewöhnung. Ich weiß ganz genau, das schadet allen. Mhm. Den Kindern, die da sind, dem neuen Kind und auch mir als Fachkraft. Sie machen es aber trotzdem, weil dieser unbesetzte Platz auch unbezahlt bleibt.
Ja, und da sind wir beim großen Thema. Das ist nämlich jetzt dann schon wieder ein politisches Thema. Es muss einfach anders finanziert werden.
Immer ein politisches, also nicht immer, aber es ist genauso ein politisches Thema wie ein persönliches.
Wir brauchen beides. Ne? Wir müssen an allen möglichen Schrauben drehen. An den persönlichen, da sind wir wieder beim Thema Haltung und auch Werte und bei Fachkräften, die sich weiterentwickeln wollen, die dementsprechend auch Kurse besuchen, Weiterbildungen machen, Bücher lesen, was auch immer. Es gibt ja genug Angebote. Man muss es nur halt auch machen. Ne? Kennen Sie ja mein Beispiel mit Zumba. Es hilft alles nichts, wenn ich Zumba anschaue, davon wird mein Hintern nicht knackiger. Ist so. Seit Jahren finde ich, dass Zumba was Tolles für mich wäre. Ich war noch nie in auch nur einer Zumba-Stunde. Also der Wille reicht nicht. Das sagt man immer so gern, gell? Von wegen, ich muss motiviert sein. Ja, die Motivation steht am Anfang, danach folgt die Disziplin. Die ist ein bisschen schwieriger wie der Wille, wie die Motivation.
Ganz genau.
Bei den Fachkräften, also dessen brauche ich im Prinzip, ich brauche ein Wertesystem, das mich auch dahin führt, dass ich Disziplin aufbringe, um mich eben weiterzubilden und auf dem Laufenden zu bleiben und mich selbst zu reflektieren. Die ganze Bandbreite, da haben wir, glaube ich, auch schon drüber gesprochen. Und wir brauchen Träger, die in die Verantwortung gehen, die auch sagen, von wegen, wir machen eben nicht, keine Ahnung, das ganze Jahr Eingewöhnungen oder genau andersrum, wir machen das ganze Jahr Eingewöhnungen, dann haben wir die Ballung nicht. Da gibt es ja für alles für und wider. Und wir brauchen dann natürlich auch, wir sind ja kurz vor Wahlen, wir brauchen dann natürlich auch die Politik, die sagt, wir investieren und wir werden viel Geld locker machen, weil es kostet einfach viel Geld. Mit viel Geld haben wir nicht von heute auf morgen Fachkräfte, aber da haben wir auch schon drüber gesprochen, wir könnten Wahlmöglichkeiten anbieten. Und das finde ich so wichtig, dass Eltern wirklich die Garantie haben, wenn sie ihr Kind in die außerfamiliäre Betreuung geben, völlig egal in welche, da geht es meinem Kind gut. Nur dann können das Eltern mit einem guten Gefühl machen. Da sind wir momentan nicht.
Nee, und es ist ja auch so, dass das ein Interesse der Wirtschaft sein darf und dass die Politik und die Politiker endlich auch begreifen, dass das halt nicht nur in 4 Jahresschritten gedacht werden darf, ja, sondern auch längerfristiger. Ja. Und wenn ich Eltern habe, die ihr Kind gut in einer Betreuung betreut wissen,
ja,
ich habe teilweise Eltern hier, die sagen, Claudia, wir fahren los, wir sind noch nicht an der Kreuzung, dann haben wir unser Kind schon gar nicht mehr im Kopf, weil wir ganz genau wissen, dass es dem Kind bei dir gut geht. Das heißt, die haben eine ganz andere Kapazität, sich auf ihre Arbeit einzulassen.
Auch
sie
das.
Sie sind eine ganz andere Arbeitskraft und ja, sie werden viel produktiver und am Ende des Tages werden sie auch fürs ganze System produktiver. Wenn es dem Kind gut geht, ja, dann wird das Kind auch weniger krank sein. Das heißt, dann haben wir auch wieder weniger Ausfälle bei den Eltern. Ja. Und wenn man einer Mutter zutraut, hey, wenn du der Meinung bist, du musst dich um dein Kind kümmern, du hast den Überblick über deinen Job, schau, wie du das hinbekommst, du schaffst das. Wenn man da auch mehr Vertrauen geben würde, dann hätte man auch an dem Punkt viel, viel bessere Arbeitskräfte. Also diese ganze, auch diese Anpassungsfähigkeit eines kleinen Kindes innerhalb der Betreuung, also es passt sich an, es weint nicht mehr, es hat gelernt, mich hier wahnsinnig aufzuregen, bringt mir jetzt nicht so wahnsinnig viel. Es bringt höchstens vielleicht noch weitere Feinde oder Unmut mit auf das Tablett. Das heißt, ich höre auf zu weinen. Was ist dann die Schlussfolgerung oft von Eltern oder auch Pädagogen? Ach, das Kind weint ja nicht mehr. Das scheint sich ja jetzt hier zurechtzufinden, oder? Das scheint, dem scheint es ja jetzt gut zu gehen. Und dass man da diese Feinfühligkeit schult, dass man sieht, hey, ich sehe, was du brauchst. Ich sehe, dass du zwar ein Spielzeug in der Hand hältst, aber du dieses Spielzeug nicht versunken bedienst, sondern etwas abwesend von links nach rechts immer legst. Dein Blick währenddessen im Raum umhergeht, ja, etwas suchend.
Ja.
Du dich nicht auf das Spiel vertiefst, du schreckhaft reagierst, wenn andere Kinder in deine Nähe kommen. Das alles sehe ich. Ich sehe dich und ich weiß, was du damit ausdrücken willst und ich garantiere dir, dass ich bei dir bin. Ich habe ein Beispiel. Ich hatte hier ein Kind, das saß bei mir so im Spielständer mit ein paar Spielsachen beschäftigt, wirkte völlig relaxed für sich da spielend. Ich habe aber schon gesehen, dass sie angespannt ist. Mhm. Ich hatte, glaube ich, meine Vertretungskraft da. Die war dann zwischen dem Kind und mir, stand diese Vertretungskraft oder saß auf dem Boden und hat mit einem anderen Kind gespielt. Und ich habe immer das Kind angeschaut und irgendwann habe ich gemerkt, eigentlich möchte sie zu mir. Sie traut sich aber gerade nicht, weil zwischen uns eine weitere Person ist, die ihr nicht so vertraut ist, wie ich das bin. Und ich bin dann einen Schritt auf sie zugegangen, also quasi vor meine Vertretungskraft, sodass dann keine Person mehr zwischen mir und dem Kind war, habe ihr nur die Arme ausgestreckt und sie stürzte sich in meine Arme und fing bitterlich an zu weinen. Und dann fragte meine Vertretungskraft, woran hast du das denn jetzt gemerkt? Und ich sagte, naja, ich kenne das Kind, Erfahrung und auch die Möglichkeit, sich auf das Kind einzulassen. Ja. Wir haben heute hier 4 Kinder und sind zu zweit. Na, also ja, die Rahmenbedingungen stimmen. Ich möchte mich öffnen, ich weiß über frühkindliche Prozesse Bescheid und habe die Anspannung dieses Kindes gespürt. Also meine Vertretungskraft war beeindruckt, weil für sie war das so nicht klar.
Okay, also es war für die jetzt nicht klar und jetzt schau mal, 4 Kinder, 2 Erwachsene. Das ist natürlich ein Traumschlüssel, da kann man das machen, da kann man, wenn man natürlich die Feinfühligkeit hat, wenn du jetzt irgendein Trampel wärst, hättest du es auch nicht gemerkt.
Da hätte ich mich gefreut, dass die Stille ist, hätte mir einen Kaffee genommen, mich neben meine Vertretungskraft gesetzt und mit der Smalltalk gehalten.
So ist es. Also
ja, solange das Kind dann seine Klappe hält, ist ja auch schön.
Genau. Und das ist genau das Thema. Also es reicht nicht alleine. Viele Menschen mit wenig Kindern ist nicht die Garantie dafür, dass dann die Interaktionsqualität auch stimmt. Und ich brauche eben das Wissen über Feinfühligkeit. Und das kommt mir zum Beispiel in fast allen Ausbildungen zu kurz. Also ich drehe es mal ein bisschen
absolut
um. Mit den Menschen, mit denen ich arbeite, das sind ja ganz, ganz viele Menschen aus dem Kita-Bereich. Und ich mache auch verschiedene Ausbildungen im Lernmeer natürlich. Und das Thema Feinfühligkeit, das Wort kennt jeder. Aber was bedeutet es denn wirklich? Woran erkenne ich denn was? Was bedeutet denn zum Beispiel eine marmorierte Haut? Was bedeutet es, wenn ein Kind sich in die Faust beißt?
Ja.
Diese ganzen, in Anführungszeichen, also, klein, also Feinzeichen halt einfach, die sind oft so fein, dass ich feinfühlig sein muss, um die zu sehen. Und wie du gerade gesagt hast, du hast es gespürt. Und wenn aber jetzt einfach, gehen wir mal wieder, wenn der Personalschlüssel jetzt nicht stimmt, und jetzt gehen wir mal nur von feinfühligen Menschen aus, die Feinzeichen lesen können und auch gerne dementsprechend reagieren würden. Das ist manchmal einfach nicht möglich. Und was mir noch einfällt, ganz wichtig ist es, glaube ich, das sind nicht nur die Mütter, es sind einfach die Eltern, die im Prinzip, denen es besser gehen würde, wenn sie sich gut auf außerfamiliäre Betreuung verlassen. Und ich habe eine Bitte, Claudia, würdest du erklären, was ein Spielständer ist? Weil das hört sich so ein bisschen, ich glaube, wenn man das nicht weiß.
Man stellt das Kind da rein und das spielt. Es gibt, ich glaube, das ist so von Emmy Pickler und aus der Waldorfpädagogik ursprünglich. Das ist so ein Ständer, der halt wie so zwei kleine Regale hat und da drüber ein Holzgestell, wo man ein Tuch drüber legen kann, sodass es wie so eine kleine Höhle ist, wie so eine kleine Spielhöhle. Und man kann dann in dieser Spielhöhle alles spielen, was man möchte. Mhm. Und wenn wir jetzt schon bei der Erklärung sind, gebe ich jetzt auch mal die richtig korrekte Erklärung dafür. In der Waldorfpädagogik ist es so, dass die Kinder ja sehr wenig vorgegebene Spielmaterialien haben, sondern sie haben die Möglichkeit, mit dem, was da ist, ihrer Kreativität freien Lauf zu lassen. Und da gibt es zum Beispiel Spielständer, die diese Himmel drüber haben, die kann man abnehmen und diese links und rechts, diese wie so kleine Regale aussehenden Teile, da gibt es ganz viele Bretter, die man dann da reinlegen kann. Man kann sich in diese Spielständer dann verschiedene Emporen bauen. Da kann man ein Schiff bauen oder man kann einen Hochsitz bauen oder keine Ahnung was. Dann hat man Tücher, die kann man da drum herum machen, die kann man dann mit so Sandsäckchen beschweren. Mhm. Und wenn es dann wieder aufgeräumt wird später, werden diese ganzen Bretter weggeräumt, die Tücher, die Sandsäckchen und die Spielständer werden wieder hingestellt und der Himmel wird wieder drüber platziert und dann ist das wieder so ein Ort, der auch so ein bisschen Geborgenheit und Rückzug geben kann. Das sind Spielständer, ein etwas sperriges Wort dafür. Aber die sind halt mittlerweile salonfähig. Ich glaube, die gibt es jetzt überall.
Also ich kenne die ehrlich gesagt gar nicht aus der Waldorfpädagogik, sondern rein Pickler. Da heißen die sogar, das ist aber wahrscheinlich die Marke dann, Kindskopf.
Kindskopf habe ich noch nie gehört.
Ich kenne die nur unter Kindskopfständer. Aber gut, ist ja wurscht.
Ich habe hier einen Katalog von der Wulfshagener Hütten. Das ist ja der Pickler-Ausstatter. Ja. Basisgemeinde Wulfshagener Hütten. Die haben so einen tollen Katalog und die haben ja Pickler-Material ohne Ende. Mhm. Gucke ich nachher mal nach.
Guck doch mal.
Ich kenne das aus der Waldorfpädagogik und habe das dann, ich habe halt hier auch zum Beispiel diese Bretter, die dazugehören.
Ja, ja.
Also wenn die Kinder dann ein bisschen größer werden, dann können die sich halt so Bretter da reinlegen, dann können die dann auf die erste Ebene klettern, die können dann auch in der zweiten Ebene Bretter hinlegen. Meine Jungs haben dann immer sehr gerne Schiff gespielt und wir mussten immer aufpassen, wenn wir dann das Wohnzimmer betreten, weil wir ja dann mitten im Ozean sind und auf, das Schiff, das kann gleich kentern. Also die haben immer unglaublich gerne mit diesen Spielständern alle möglichen Varianten gespielt.
Oh ja.
Ja, finde ich auch wirklich sehr schön, ist aber ein bisschen was für ältere Kinder. Die ganz kleinen können diese Emporen noch nicht bauen, weil die sind einfach statisch,
kriegen die das
noch nicht hin.
Ja, oh, das sind wir bei meinem Lieblingsthema, also eine meiner großen Lieblingsthemen, Spielen. Das machen wir aber. Da können wir einen eigenen Podcast drüber machen. Aber wenn du das
Mal einen Podcast zum Thema Spielen.
Oh, ja.
Das nehmen wir als Oberbegriff und dann packen wir das tatsächlich rein. Und da könnte ich jetzt auch sofort ganz viel machen. Aber
sofort dieses Bild im Kopf, gerade der Ozean und von wegen, wo du aufpassen musst, welcher Wal wo schwimmt. Wir machen ja auch irgendwann einen Podcast über Seekühe. Aber ganz anderes Thema.
Aber was wir auf jeden Fall in jedem Podcast machen, wir kündigen immer ganz viele Podcasts an. Und ich mache mir jetzt gleich die Mühe, wenn ich diesen Podcast schneide, das auch ganz akribisch rauszuschreiben. Und dann werden wir jeweils, uns freuen sich unsere Zuhörer und Zuhörerinnen über unsere Podcast-Themen, die wir dann auch der Reihe nach aufgreifen können. Aber diese Möglichkeit des versunkenen Spiels, um doch nochmal das Spiel in Verbindung mit der Anpassungsfähigkeit von Kindern zu geben.
Ja.
Weil, und auch dem Lernen, worüber wir ja immer sprechen. Wann lernt ein Kind? Wann lernt ein Kind, Anke?
Ja, im Spiel lernt es zumindest extrem viel. Ein Kind lernt die ganze Zeit. Also ja. Sobald ein Kind wach ist, lernt es. Und zwar genau damit, womit sich sein Gehirn beschäftigt, sprich wo das Interesse ist. Und wenn das Interesse da, also natürlich unbewusst bei den jungen Kindern, wenn das Interesse praktisch gefesselt ist in dieser Situation von wegen, ich werde geschimpft, wenn ich jetzt nicht das und das mache, wahlweise ich kooperiere bis zum Erbrechen, im wahrsten Sinne des Wortes bis zum Erbrechen. Es gibt nämlich Kinder, das sind diese ganz schlimmen Situationen, die wirklich, die essen, bis sie erbrechen. Das ist keine Seltenheit. Auch das kommt immer wieder, wenn es um Gewalt in Kitas geht, sind immer wieder diese Fütterszenen auch dabei, wo Kinder, sie passen sich ja an in dem Moment, die wehren sich ja nicht mal. Ganz schlimme Szenen. Und wenn man dann mal so rumfragt bei Erwachsenen, das mache ich in meinen Seminaren auch immer, gibt es denn irgendwas, was sie überhaupt nicht essen können, wo es ihnen heute noch schlecht wird? Und dann kommt, ich glaube, da haben wir sogar schon, ich weiß immer nie, haben wir im Podcast schon drüber gesprochen oder haben wir schon telefoniert?
Nein, haben wir noch nicht.
Haben wir noch nicht. Und dann gibt es eben auch solches, Szenen, wo dann Menschen sagen, boah, ja, ich kann keine Kartoffelsuppe sehen oder ich mag kein Leberwurstbrot, das musste ich immer essen. Und das ist eben das Thema mit der Anpassung, wo Kinder nicht mehr zeigen, was sie mögen, was sie nicht mögen, weil sie schon gelernt haben, es interessiert eh niemanden, aus welchen Gründen auch immer.
Beziehungsweise sie sind ja in der Not. Also sie wissen ja, in dieser Situation habe ich keinen anderen Ausweg, weil ich werde ja nicht bestärkt, darin meine Meinung sagen zu dürfen. Und ein Kind, das ist ja dieses wahnsinnig Tolle, das tastet ja ab, wie kann ich mich verhalten in einem Raum? Und maßgeblich hängt es davon ab, wie sicher bin ich in diesem Raum?
Nur dann.
Lerne ich, dass mir diese Person, die hier gerade für mein Überleben zuständig ist, und das ist ja die pädagogische Fachkraft, die ist für das Überleben des Kindes zuständig, wenn wir es mal ganz krass sagen, für die Zeit, wo die primären Bezugspersonen nicht da sind. Erfahre ich, dass ich mich in einer gewissen Art und Weise zu verhalten habe, verhalte ich mich danach. Also ich mache das auch, wenn ich in einen Raum, und das kennen wir alle, wenn wir in einen Raum kommen und wir merken, wow, hier ist aber was, aber ganz ruhig sein. Ich glaube, wenn man hier irgendetwas sagt, dann kann es einem aber gehörig um die Ohren fliegen. Dann halten wir uns zurück, dann sagen wir nichts mehr. Und das machen die Kinder ja auch. Das heißt, wenn ich beim Essen so lange unter Druck gesetzt werde, weil ich den Probierhaps, den ich genommen habe, auch aufessen muss, beziehungsweise probieren muss, wenn ich es mir zwischenzeitlich anders überlegt habe, dann, und das ist auch, ich bin ja auch viel in Ausbildungen und viel in Gruppen. Ja. Und jedes Mal ist es so, dass ich mindestens von einer Teilnehmerin, es sind meistens Teilnehmerinnen, alleine schon dem Job geschuldet, dass die sagt, ja, aber heißt das dann, dass die Kinder gar nichts probieren sollen? Es wird immer wieder zurück, wo ich gesagt, darum geht es nicht. Es geht um die Haltung. Ja. Und ja, wenn ein Kind entscheidet, ich möchte das jetzt nicht essen, dann muss ich wissen, was habe ich jetzt für eine Intention? Geht es hier um Macht, die ich ausüben will? Weil ich habe gesagt, es wird probiert und es wird probiert. Und ich entscheide, es ist ja nicht so schlimm. Oder was will ich denn dem Kind transportieren?
Ja, und da kommen wieder viele Dinge zusammen. Und daran ist jetzt mal nicht die Politik schuld, weil das ist eine Haltungsfrage, das ist eine Wissensfrage. Und das ist natürlich auch eine Kinderrechtsfrage, ja. Nur was hilft mir das Wissen über die ganzen Rechte? Die haben wir wahrscheinlich mittlerweile, sind die durch. Ja. Was helfen mir die ganzen Schutzkonzepte? Und jetzt wird es wieder ganz persönlich, gehen wir wieder zu den Werten zurück, mit denen wir angefangen haben. Wenn mein Wertesystem eines ist, das zum Beispiel nicht zur Arbeit mit Kindern passt. Also müssen wir da anfangen. Und ich bin mal wieder die Zeitmahnerin, wie in jedem Podcast. Ich glaube, das ist meine Rolle. Deine Rolle ist, du machst die Technik. Meine Rolle ist, ich sage immer so nach einer Dreiviertelstunde, ich glaube, es ist genug. Und
dann haben wir uns gerade warm geredet,
Anke. Ja, ich weiß, aber man hat mir mal erklärt, ein Podcast nicht länger als 40 Minuten. Ich weiß gar nicht mehr, wer mir das erklärt hat. Aber es war ganz wichtig, von wegen, Anke, du quatschst eh immer viel zu viel, schau, dass du nicht so viel redest. Große Herausforderung.
Ja, und dann denke ich, obwohl wir haben ja auch schon darüber gesprochen und liebe Zuhörerinnen und Zuhörer,
schaltet ab.
Es gibt eine Stopptaste.
Ja,
genau, es gibt eine Stopptaste.
Oder ihr
und
macht
wenn
es
ich
so.
Mir ein Hörbuch kaufe,
ja.
ich höre sehr gerne Hörbücher,
ja.
Und dann steht da eine Lesedauer 7 Stunden. Ich höre das doch nicht durch. Ich mache Stopp und
okay.
höre dann an einem Punkt
ja, also
weiter.
Gut, man kann uns stoppen. Man kann aber noch was machen. Ich höre auch gern Hörbücher, ich höre die aber nur im Auto, die höre ich auf normaler Geschwindigkeit. Ich höre zum Beispiel alles auf doppelter Geschwindigkeit. Das finden viele Menschen total nervig und ich finde es ganz wunderbar.
Aber da, Anke, sind wir beide doch ein super, super tolles Gespann. Sowohl dich als auch mich kann man gut anhören in doppelter Geschwindigkeit.
Ich finde auch, wir reden langsam genug.
Ja.
Ja.
Und wir reden deutlich genug. Also, liebe Leute, wir nehmen es euch nicht persönlich, wenn ihr uns auf doppelter Geschwindigkeit
Wir würden es auch nie
Macht
erfahren.
Macht es einfach. Ja, das auch.
Also, ich habe volles Verständnis für doppelte Geschwindigkeit. Ja,
ja.
So, jetzt habe aber ich den Faden völlig verloren. Du sprichst sehr deutlich.
Nein,
ich bin doch aus dem Odenwald, ich verschluck die Endungen. Ja.
Ich finde das ja sehr sympathisch. Ich mag ja Dialekt so, so gerne. Ich liebe es, wenn Menschen Dialekt sprechen. Also zu heftig, wenn ich gar nichts mehr verstehe. Ich habe ja viele meiner Ausbildungen in Stuttgart gemacht. Da musste ich manchmal Referenten bitten, es doch nochmal zu wiederholen, weil ich habe nichts verstanden.
Oh, okay.
Also wenn die nur geschwabelt haben und ich fand es sehr sympathisch, aber ich habe nicht immer alles verstanden.
Das wird lustig, wenn wir uns im Odenwald treffen und ich Dialekt mit meiner Familie spreche. Da verstehst du dann auch nichts.
Genau, oder in Kroatien, wenn ich dann Kroatisch
oh, ja.
bin, ist das ähnlich.
Verstehe ich auch nichts.
Genau. Ja. Ich finde, dass wenn wir uns unterhalten und wenn wir wirklich ganz tief auch abtauchen in unsere Gefühlswelt und es um Haltungsfragen geht, es um Werte geht, das ist letztendlich das Grundmuster, das ist letztendlich das Allerwichtigste, eine Haltung und Werte zu haben. Alles andere können wir darauf aufbauen. Wir haben im letzten Podcast gesagt, wir sind nie fertig. Pädagogen, ja. Pädagoginnen, egal welche Berufssparte, wir sind nie fertig.
Menschen
wir lernen
sind nie
immer
fertig.
Dazu.
Ja, ich glaube, wir
Menschen
sind
nie fertig.
Es gibt ja nicht umsonst dieses Thema lebenslanges Lernen. Das hat ja nichts damit
genau.
zu tun, dass ich lebenslang Astrophysik lerne. Das auch. Aber es geht
auch.
Einfach um lebenslanges Lernen, um Entwicklung, um Persönlichkeitsentwicklung. Natürlich immer
ja.
auch auf im Rückblick auf eine Biografie, aber eben nicht nur der Rückblick ist wichtig, sondern auch das Vorausschauende und dieses
ja.
Thema von wegen, was brauche ich denn, damit ich gut im Leben zurechtkomme? Und da sind wir wieder bei den scheinenden Momenten. Ich glaube, da würde ich
ja.
jetzt wirklich unsere Zuhörerinnen und Zuhörer auch einladen. Schaut doch mal hin. Was sind denn eure Werte?
Ja.
Es gibt ja unendlich viele. Da kann man übrigens online so Wertetests machen. Kriegt man Fragen gestellt,
so.
Klickt an und dann kommen die Werte raus.
Ah, okay.
Und schaut einfach mal hin und ich finde immer wichtig, wie verändern sich auch Werte und gibt es eben Werte, die stabil sind und was bedeuten diese Werte im Alltag? Also, dass das nicht nur irgendwelche Worthülsen sind,
ja.
sondern wie fülle ich das Ganze mit Leben und was macht es auch mit meinem Leben, wenn sich Werte verändern? Das ist ein schöner
ja.
scheinender Moment. Das ist mein scheinender Moment heute. Werte reflektieren.
Mein scheinender Moment heute, ich glaube, das ist aber, glaube ich, jedes Mal überhaupt die Reflexion
mhm.
und sich auf den Weg machen. Sich auf den Weg machen, zu sagen, ja, ich merke, ich möchte etwas verändern. Ich möchte etwas in der Eingewöhnung verändern. Ich möchte etwas in der Begleitung der kleinen Menschen verändern. Etwas in der Gruppenstruktur, egal was. Egal was. Ich merke, ich würde gerne was verändern. Und dann die Frage, ja gut, ich gehe jetzt los. Ich gehe den ersten Schritt. Und dann merke ich vielleicht Widerstände. Dann merke ich Gefühle in mir. Dann merke ich, oh, und dann habe ich immer zwei Möglichkeiten. Da sind wir nochmal bei den Wahlmöglichkeiten. Entweder ich vermeide dieses Gefühl, ich dränge es weg und nehme das, was ich bisher immer gemacht habe und mache immer weiter.
Mhm.
Oder ich gucke mir das an.
Mhm.
Und ist ja auch nicht so, als müsste man das alleine machen. Da gibt es ja auch Menschen, die einen dabei begleiten können. Es gibt auch Kurse und Seminare, die einem bei sowas helfen können. Aber bereit zu sein, zu sagen, ja, ich möchte die Schritte weitergehen. Und da lernt man so viel über sich und man lernt so viel, was man eben dann wieder in seiner Arbeit den Kindern geben kann.
Da würde ich jetzt gleich mal nochmal in die Teams schauen und ich glaube schon, dass es da auch wichtig ist, da hat man ja auch, man ist ja nicht alleine. In der Kindertagespflege oft alleine.
Wollte ich gerade sagen, in der Kindertagespflege oft.
Aber auch da gibt es Möglichkeiten, sich zu vernetzen und auszutauschen.
Auch ganz wichtig, ganz wichtig.
Und ich glaube, da auch das ist eine Entscheidung. Möchte ich mich vernetzen? Möchte ich irgendwie, weißt schon, gemeinsam statt einsam?
Ja, großes
Thema. Und ich denke, die Idee von wegen, dass man vielleicht genau mal auch diese Kinder nochmal anschaut, die sehr in Anführungszeichen unproblematisch wirken und gut eingewöhnt wirken, von wegen da nochmal hinschauen, von wegen ist das Kind angepasst? Oder ist das Kind eingewöhnt? So Sachen wie, warum zeigt ein Kind wenig Gefühle? Oder warum holt ein Kind sich wenig Trost bei mir? Und dann könnte man nämlich schon mal sehen, von wegen ist es jetzt eben diese eine Anpassung, die dem Kind langfristig schaden wird? Ist es eine Abhängigkeit im Prinzip auch? Oder ist es... Ja, dürfen wir da mit ein bisschen mehr Mitgefühl und mehr Empathie hinschauen, um Kinder einfach da auch nochmal zu begleiten und du sagst es immer so schön, mit ihnen in Beziehung zu gehen.
Ja, und das als Hinweis vielleicht nach jeder Eingewöhnung oder vielleicht in so Etappen, dass man sich das als Aufgabe nimmt, nochmal ganz genau hinzuschauen, wie sind denn die Kinder gerade unterwegs bei mir?
Ja.
Wie sind die unterwegs? Dass man nochmal ganz genau hinschaut und nochmal alle Antennen auf on stellt und sagt, wie ist das mit dem Spiel? Kann das Kind sich begeistern? Sucht es sich Sachen? Versinkt es im Spiel? Ja. Sucht es Trost bei mir? Hat es Freundschaften geschlossen? Dass man wirklich, gibt bestimmt auch Checklisten, dafür kann man sich auch selber erstellen, dass man darauf nochmal guckt und dass man dann im Team überlegt, was braucht das Kind? Ich habe auf meiner Homepage auch irgendwo stehen, wir machen die Umgebung. Wir gestalten die Umgebung für das Kind. Das, was aus dem Kind herauskommen will, kann dann herauskommen, wenn wir die Umgebung gestalten, weil das kann das Kind leider noch nicht.
Absolut.
Und da, Werte, Haltung, Anpassung der Kinder, auch unsere Anpassung, wir haben uns ja auch angepasst, wo dürfen wir da flexibler wieder werden?
Ja.
Ah, vielleicht doch mal mehr ins Gespräch gehen, vielleicht doch nochmal mal eine unangenehme Frage stellen, mehr für mich einstehen, damit ich wieder mehr Kraft habe für die Kinder.
Da fällt mir gerade ein, ich sitze hier immer noch, gucke dem Regen zu und denke mir die ganze Zeit, wir haben überhaupt gar keinen Einfluss darauf, welches Kind welche Samen in sich trägt. Wir haben aber definitiv Einfluss drauf, wie viel, auf welchem Boden geben wir dem Kind, wie viel Sonne lassen wir auf das Kind scheinen und wie viel Wasser kriegt es von uns. Das ist unsere Aufgabe.
Ist das nicht ein schöner Schlusssatz, Anke?
Den nehmen wir.
Da gibt es nichts hinzuzufügen. Shine on, liebe Anke.
Shine on, liebe Claudia.
Shine on, you and me tonight, way across the universe.